Ja, guten Morgen zusammen zum ersten Sonntagsgottesdienst bei uns in der Zionshalle. Ich möchte gleich einsteigen in unser Programm. Die Gemeindeleitung hat sich vor einigen Wochen zusammengesetzt und sie haben überlegt, was könnten wir jetzt als nächsten Brief durchnehmen in der Bibelgebetstunde. Der letzte Brief, den wir Vers für Vers durchnahmen, war ja der Hebräerbrief. Mittlerweile auch schon Galater, Epheser, Kolosser und so weiter. Ich glaube, die Johannesbriefe und etliches mehr. Und dann fanden sie sich einmütig darin, ja, wie wäre das dann mal mit dem ersten Korintherbrief? Und da habe ich die Aufgabe bekommen, darüber die Einleitung nun zu erstellen. Ich hoffe, es gelingt. Und wenn Sie dann mehr über den Korintherbrief wissen möchten, er ist ein wirklich wunderbarer Brief eigentlich, mit unwahrscheinlichen Tiefen, Tiefgängen, dann sollten Sie in die Bibelgebetstunde kommen, donnerstags abends jeweils um 20 Uhr und Ihre Bibel mitbringen. Das wäre schön, das bringt uns weiter, das ist auch so eine Bibelschule. Der Apostel Paulus war ja selbst in Korinth und hat dort sehr eindringlich das Wort Gottes nicht einfach nur verkündigt oder evangelisiert, sondern gelehrt. Das war ein Prinzip des Apostels übrigens, das ist wichtig für Gemeinde Jesu. Er hat immer zuerst evangelisiert, er ist meistens in Synagogen gegangen, wo Menschen interessiert waren am Wort Gottes. Dann haben sich etliche bekehrt, er gründete eine Gemeinde und dann evangelisierte er nicht mehr. Sondern er unterrichtete nur noch die Gemeinde im Wort Gottes, damit die ihrerseits bereit wurden, hinausgehen zu können, um Menschen für die Gemeinde zu gewinnen. Das ist wichtig. Also, Sie müssen nicht denken, in der Gemeinde muss man jeden Sonntag evangelisieren. Nein, es muss unterrichtet werden. Das ist oder das trägt zum Aufbau der Gemeinde dabei. Der Brief, ja, das wird aus dem ersten Korintherbrief ersichtlich, den hat der Apostel Paulus, ich habe es schon gesagt, verfasst. Und dieser ist natürlich wie alle Briefe im Neuen Testament und auch im Alten Testament vom Heiligen Geist Gottes gegeben worden, also inspiriert durch Gottes Geist. Die Gemeinde zu Korinth wurde bei der zweiten Missionsreise des Apostels gegründet. Das lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 18. Paulus hat ja insgesamt 3 Missionsreisen gemacht. Er ist gestartet jedes Mal von Achaia, nicht mehr von Jerusalem. Jerusalem hatte seine Stellung verloren. Jetzt wurde Paulus eingesetzt, Barnabas, und die Missionszentrale war Achaia. Da versammelte man sich, dort wurden die Christen auch zuerst Christen genannt. Und von dort aus wurden sie ausgesandt in die Nationenwelt hinein. Und bei der zweiten Missionsreise kam der Apostel dann nach Korinth und gründete dort die Gemeinde und erhielt sich dann an diesem Ort in Korinth, wie gesagt, Apostelgeschichte Kapitel 18, 1 Jahr und 6 Monate auf. Und in diesem 1 Jahr und 6 Monate, also 18 Monate, ne, stimmt das? 18 Monate, da hat er die Gemeinde nur unterrichtet, gelehrt, 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 tiefer eingeführt in die Erkenntnis Gottes. Geschrieben wurde dann, er hat dann Korinth verlassen, er ist dann weitergereist und ist dann auch wieder zurück nach Achaia zur Missionszentrale. Der Brief wurde dann etwa um 55 nach Christus geschrieben und zwar auf seiner dritten Missionsreise. Also er war jetzt zum dritten Mal unterwegs von Achaia aus in diese Welt hinein, in die Nationenwelt hinein, immer tiefer. Und dann kam er nach Ephesus. Und in Ephesus hat er auch sehr lange, ich glaube es sind ungefähr 2 Jahre, hat er dort gedient und unterrichtet, zuerst die Gemeinde gegründet und dann weitergeführt. Und so hat er dann von Ephesus aus, das steht im 1. Korintherbrief Kapitel 16, Vers 8, da wird das ersichtlich. Er hat dann von Ephesus aus diesen Brief, den ersten Korintherbrief, an die Gemeinde zu Korinth geschickt. Und da wissen wir auch schon, wer die Adressaten sind. Das waren die Korinther. Was war Korinth? Korinth war die Hauptstadt der römischen oder einer römischen Provinz in Achaia, in einem anderen Achaia als diese Missionszentrale. Es gab noch ein anderes. Das ist im heutigen Griechenland Korinth. Ja, da gibt es ja auch diesen Kanal zu Korinth und so, der da durchführt. Aber es ist so schön, dass der Apostel auch schreibt, dass der Brief zugleich, 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2, dass der Brief zugleich allen gilt, die an jedem Ort den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Also den Korinthern und über die Korinther hinaus allen, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Was tun wir hier heute Morgen? Was haben wir schon getan in den Liedern oder durch die Lieder, durch die Schriftlesung, durch das Gebet? Wir rufen den Namen des Herrn Jesus an. Also gilt dieser Brief selbstverständlich wie alles in der Schrift auch uns. Ja, beim Inhalt geht es um ganz verschiedene Punkte. Man müsste fast sagen Problempunkte, denn die Gemeinde zu Korinth, das war eine problematische Gemeinde. Und obwohl sie so problematisch war, nennt Paulus sie immer wieder Geheiligte, vollkommen gemachte, in denen Christus, müssen Sie nur den Vers 1 lesen und Vers 2. Das ist interessant, ja? Unsere Stellung in Christus. Vollkommen. Das zu wissen, ist doch was Schönes. Das tut doch gut, ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich hatte das schon mal erwähnt, Christen starten vom Ziel aus. Nicht zum Ziel hin, sondern wenn du Christ wirst, bist du am Ziel. Und von diesem Ziel aus lebst du dann dein Leben. Du bist vor Gott in Christus vollkommen geheiligt. Und das darf dann natürlich auch in die Praxis umgesetzt werden. Beim Inhalt geht es also um verschiedene Punkte, Problempunkte in dieser Gemeinde. Ich habe mir 12 Stück rausgesucht oder 12 gefunden. Einfach beim Durchlesen des ersten Korintherbriefes kann man die entdecken, sehr gut entdecken. Erstens, das war der Haupt oder das der ein Hauptproblempunkt, Entschuldigung, das war die Spaltung. Spaltung und Zwistigkeiten in der Gemeinde. Und dieser Punkt zieht sich eigentlich unterschwellig oder auch als ein Hauptthema sogar durch den ganzen ersten Korintherbrief. Und das ist interessant, das war für Paulus so ein wichtiges Thema, dass die Thematik Spaltung oder Konkurrenzdenken oder Uneinigkeit in jedem seiner Pastoralbriefe ein Hauptthema gewesen ist. Der hat da unheimlich drunter gelitten, der Mann. Den hat man nämlich nicht verstanden. Man hat auch seine Theologie nicht verstanden. Die Korinther zum Beispiel und auch andere, Galater und so weiter und so fort, die haben die Theologie, die war so neu, die war so vollendend, dass man den nicht verstand. Stellen Sie sich mal vor, der Apostel Paulus, der schreibt, wir haben das eben gelesen, es ging mir richtig nochmal durch, Christus hat mich nicht gesandt zum Taufen. Ja, das ist ja der Hammer. Ist das jetzt nur Ironie? Nein. Ist das jetzt gegen die Taufe? Nein. Paulus hat ja getauft. Und er schreibt ja über die Taufe, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 6. Aber er sagt, das ist gar nicht mein erster berufener Auftrag. Ja, aber das hat doch der Herr Jesus ganz deutlich gesagt. Im Markus-Evangelium und im Matthäus-Evangelium, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie. Ja, sagt er, die anderen, ja, ich nicht. Ich habe einen ganz speziellen, von Gott gegebenen Auftrag für die Gemeinde Jesu. So ein Hammer, oder? Darum hat man den nicht verstanden. Und dann haben die einen gesagt, ja, wir gehören dem Käfers an. Die anderen sagen, ach, der Käfers ist natürlich der Mann, der hat ja die Türen auch aufgemacht zu den Nationen hin, da zum Beispiel Cornelius und so. Also ich frage immer den Käfers. Also das ist meine höchste Autorität. Und der andere sagt, ja gut, das ist schon okay, aber ich finde den Apollos noch viel besser. Ja? Und dann haben gesagt, also ich frage nicht den Käfers, ich frage den Apollos. Andere haben dann gesagt, aber ich finde den Paulus doch, also der hat ja doch was Besonderes zu sagen. Das war die Streitigkeit. Die notvolle Situation. Da kommt einer und sagt, ja, was da gesagt worden ist in der Gemeinde an dem Ort, ja gut, das bin ich nicht so ganz mit einverstanden. Da frage ich jetzt erstmal den Theologen so und so. Und dann denke ich, hoppla, hast du keine eigene Bibel? Hast du keine eigene Meinung? Hat Gott dir nicht auch den Heiligen Geist gegeben? Kannst du nicht selber mal in der Bibel nachforschen und ob es sich so verhält oder nicht und dann Ja oder Nein sagen? Machst du jetzt den Theologen so und so zu deiner Bibel? Wenn der sagt, dass es so ist, ja, der hat gesagt, also muss es so sein. Also, armes Christentum, Entschuldigung. Das war das Problem in Korinth. Und das zieht sich durch den ganzen Brief. Dann ging es natürlich, es ging um praktische Sachen, es ging um Unzucht. Es ging um Gerichtsfälle, wie verhält man sich da? Es ging um Ehe und Ehelosigkeit, um Gewissensfreiheit auf der einen Seite, aber auch um Gesetzlichkeit auf der anderen Seite. Es ging darum, wie soll die Frau sich innerhalb der Gemeinde verhalten. Das war ein Problem da bei den Korinthern. Es ging um das Abendmahl, das haben wir ja heute. Darum kommen wir da auch nochmal drauf zu sprechen. Da sind mir ein paar Dinge aufgegangen beim Lesen, die finde ich ganz interessant. Es geht um den Umgang mit Geistesgaben. Es geht um die Wichtigkeit der Liebe, das hohe Lied der Liebe. 1. Korinther, Kapitel 13, ist ja klasse. Also das findet man ja, das ist ja auch für die gängige Literatur, für die Weltliteratur, selbst für Philosophen. Also das hohe Lied der Liebe, da kriegt man eine Gänsehaut. Kann ja nur der Geist gegeben haben. Oder die Auferstehung. 1. Korinther Kapitel 15. Also das ist, ich glaube, an keiner Stelle der Bibel wird die Auferstehung Jesu und auch die Auferstehung der Gemeinde übrigens so deutlich dargelegt wie im 1. Korintherbrief. Der Tod ist verschlungen von dem Sieg. Stellen Sie sich das mal vor. Der Tod trennt dich von allem. Von allem, was du bist und hast. Aber nie von Jesus. Wenn du stirbst, du bleibst sein. Du bleibst in ihm, in seinem Reich. Er hat den Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat dem Teufel die Macht genommen. Ist auch klasse, ne? Das zu wissen, auch bei etlichen Sterbefällen, die wir in unserer Gemeinde haben. Ja, und es geht ganz praktisch auch um Armenfürsorge. Das ist das letzte Kapitel dann. Also wir haben auch als Gemeinde eine Verantwortung, auch für die Unterbemittelten, ja, wirtschaftlich zu sorgen. Vom Inhalt her ist der 1. Korintherbrief ein sehr praktischer und direkter Brief, der auf diese einzelnen Probleme der Ortsgemeinde eingeht. Ich habe es gesagt und ich tue es deshalb, weil das eben das Hauptthema im 1. Korintherbrief ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Es sehen ja auch viele über Livestream zu, die auch einer Gemeinde zugehören oder einem Hauskreis und auch für uns und so weiter. Ich denke, wir packen das ruhig mal ein bisschen an. In der korinthischen Gemeinde gab es sowohl Spaltung als auch falsch verstandene Freiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Gesetzlichkeit. Man war zu gesetzlich. Es ging um verschiedene Fragen, welche die Korinther bewegten und auf die Paulus dann eingeht. Außerdem wurde das apostolische Amt des Paulus, ich erwähnte es oder deutete es an, angezweifelt. Er hat gesagt, nein, der ist so anders als der Apollos und der ist so anders als der Kephas, das kann irgendwie was nicht stimmen mit dem Mann. Also ich lehne den ab und da, der ist niemals Apostel, haben die gesagt, niemals. Und da muss Paulus sogar im 1. Korintherbrief, er muss sein apostolisches Amt verteidigen. Nicht um sich selber zu rechtfertigen, das war gar nicht der Grund, sondern weil ihm Gott, Jesus Christus, das Amt gegeben hat. Er sagt, und darum. Sonst ging es ihm nämlich nie um sich selbst. Also das bewundere ich bei diesem Mann. Und ich glaube, da können wir alle viel lernen. Bei all den Streitigkeiten, Kephas hin und her, dies und jenes, Apollos und so, wunderbare Leute. Aber wisst ihr, mir geht es nur um Christus. Nur um Christus. Er sagt, 1. Korinther 2, 2, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Was hatte der Mann für eine innere Haltung? Da erinnere ich mich am 1. Januar, da hatten wir das schöne Lied von der Diana. Da hieß es immer wieder, Jesus, 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 Jesus. Das möge uns begleiten in unserem persönlichen Leben und die Vorrangstellung haben. Also wir dürfen viel daraus lernen. Paulus geht dann, das hat er allerdings gemacht, das ist typisch so auch sein Charakter gewesen. Ich weiß es nicht, ich könnte mir den Mann vorstellen, als ein, vielleicht so ein Choleriker. Aber ein Sanftmütiger. Aber der konnte sagen, soll ich mit dem Stock zu euch kommen? Mit der Peitsche oder so? Und dann ging das aber bom, bom, bom. Ja, und wenn ihn jemand aufhalten wollte, ihr könnt mich hier weg, ich bin sogar bereit in Jerusalem zu sterben für Jesus Christus. Haltet mich nie auf. Also der war radikal. Ja, und dieser Petrus, das war so ein bisschen so ein Sanguiniker, oder? So der mal so, mal so, emotional ein bisschen aufgewühlte, aber ganz ein toller Mann, den Gott genau mit diesen Gaben gebrauchte. Johannes war vielleicht so, vielleicht ein bisschen melancholisch, so dieser Liebliche und der Brust von Jesus und so weiter und so fort. Ja, also da kann man so ein bisschen die Charakter auch sehen und studieren. Und so geht der Apostel Paulus natürlich ziemlich ungeschminkt und direkt auf die ganze Problematik ein. Er bringt sich zur Sprache, das ist das Gute bei dem Mann, und er bringt Lösungen. Also er meckert nicht rum und verteidigt sich nicht nur oder so, oder was macht ihr da, sondern er bringt Lösungen. Alles gegeben vom Heiligen Geist. Da können wir ja viel lernen als Gemeinde Jesu. Wie sollen wir miteinander umgehen? Wir müssen auf der Hut sein vor Uneinheit und Spaltung. Das steht vorne an. Ich sagte schon, das ist eine Thematik, das lesen Sie in jedem Gemeindebrief vom Apostel Paulus. Das war ihm ganz wichtig. Und anscheinend ist das, warum haben wir denn heute so viele Kongregationen? Ne? Obwohl alle, oder ich sag mal die meisten, doch an Jesus Christus glauben. Aber die einen sind ein bisschen so ausgerichtet, die anderen sind ein bisschen so ausgerichtet. Ja, Baptisten, was weiß ich, Krishona, lutherisch und reformatorisch und mitternachtsruflich und freie Brüder und geschlossene Brüder und Methodisten und Mennoniten und. Wir müssen auf eine gesunde Ordnung in der Gemeinde bedacht sein. Darum hat jede Gemeinde auch Gemeindeleitung. Wir sollten den Mut haben, Probleme offen anzusprechen und biblische Lösungen zu bieten und nie hinten rumreden. Nie die Fäden irgendwo hinten ziehen. Das hat man übrigens bei Paulus auch gemacht. Die haben hintenrum ganz viel kritisiert und miteinander geredet und da zirkulierten Briefe und so weiter und so fort. Und die wollten den Mann ausklammern, aber die haben nur sich selbst geschadet. Nicht den Paulus und nicht Gott. Ja, unser Ziel sollte immer sein, Jesus allein. Und der Schlüsselvers, als Schlüsselvers, ich habe da auch nachgeschlagen, wie das andere Ausleger sehen und Ja, da kann ich eben sehr gut auch mit übereinstimmen. 1. Korinther 1, 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. Puh, wie geht denn das? Wie geht denn das? Wie ist denn dieser Vers zu verstehen? Ja, wir können doch nicht alle dasselbe reden, oder? Jeder hat doch seine Meinung und ist doch ein individueller Mensch. Jeder hat doch seinen Charakter, seine Stärken und seine Schwächen und auch seine Vorstellungen. Dass ihr alle dasselbe redet und dass ihr in demselben Sinn und derselben Meinung vollendet seid. Was ist denn damit gemeint? Meint Paulus jetzt ja, ihr müsst alle dasselbe reden. Wenn ihr nicht alle dasselbe redet, das geht gar nicht. Nein, das meint er natürlich nicht. Dass wir alle dasselbe reden in der Ausrichtung auf Jesus Christus. Ich weiß nichts anderes als Christus allein. Dass wir alle dasselbe reden im Blick auf das höchste Ziel. Im Blick auf Jesus Christus. Das bedeutet nicht, dass du die gleiche Meinung haben musst wie ich oder wie dein Nachbar in der Gemeinde oder so. Das bedeutet das nicht. Ihr könnt verschiedene Meinungen haben, aber dem Sinn nach die gleiche, sagen wir, dieselbe Ausrichtung. Das Ziel ist Christus. Und wir dürfen da keine Unterschiede machen von Personen und dann Spaltungen entstehen lassen. Darum schreibt Paulus als großes Argument im 1. Korinther 1, Vers 11 bis 13, damit der Christus nicht zerteilt wird. Damit der Christus nicht zerteilt wird. Ja, wie wird denn Christus zerteilt? Wenn jeder etwas anders sagt und seine Favoriten hat. Das war das Problem. Ich habe es schon erwähnt. Die einen sagen, ich bin des Paulus, die anderen sagen, ich bin des Apollos, die anderen sagten, ich bin des Kephas, ich bin des Christus. Und dann waren sie gegeneinander und den einen höher als den anderen. Und so wurde der Christus gespalten innerhalb der Gemeinde. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Und Paulus erklärt dann durch den ersten Korintherbrief, dass wer Unterschiede macht in der Person, entschuldigen Sie bitte, aber so steht es, der ist fleischlich gesinnt. Der ist gar nicht geistlich. Er sorgt für einen Riss innerhalb der Einheit der Gemeinde und er vergreift sich damit an den Tempel Gottes. Und damit verbunden ist eine ganz ernste Mahnung. 1. Korinther 3, 16, 17. Er sagt in diesem ganzen Kontext eigentlich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und jetzt kommt der Hammer. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Hier ist mit dem Tempel Gottes das Kollektiv der Gemeinde gemeint. Wisst ihr nicht, dass ihr als kollektive Gemeinde hier, als Lokalgemeinde hier in der Zionshalle oder auch an anderen Orten und überhaupt weltweit, wisst ihr nicht, dass ihr als kollektive Gemeinde Gottes Tempel seid? Wenn ihr innerhalb dieser Gemeinde Spaltungen anrichtet, passt auf, ihr schadet letztlich nur euch selbst. Im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, und das ist so gut, da geht es um den persönlichen Leib des Christen. Da schreibt er, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid. Also, in 1. Korinther 3 geht es um die lokale Gemeinde als Tempel Gottes, ihr. Und in 1. Korinther Kapitel 6 geht es dann um den Leib. Mein Leib, dein Leib, ja, individuell ist ein Tempel des Heiligen Geistes, also geh damit auch dementsprechend in Ehrfurcht um. Eine der größten Gefahren für die Gemeinde Jesu ist das eben, die Uneinigkeit, die Zerstrittenheit. Also nicht, dass wir das jetzt hier hätten, denke ich nicht, Gott sei Dank. Aber das ist ein großes Problem, und darum wird es in jedem Pastoralbrief von Paulus erwähnt. Und übrigens, das zieht sich durch den ganzen 1. Korintherbrief, und übrigens beim Abendmahl geht es um die gleiche Sache. Ich habe mich immer gefragt, da sind wir jetzt bei dem Punkt, ich habe mich immer gefragt, was ist da, was meint der Paulus, wenn ihr unwürdig das Abendmahl einnehmt und so weiter. Ja, wenn da jetzt Sünde in meinem Leben ist, das ist ja klar. Aber ich habe daran rumgedoktert und immer wieder mich damit auch befasst, bis man entdeckt, eigentlich ist es ganz einfach. Man muss ja nur den Kontext lesen, oder? Man muss ja immer wieder, das ist ja immer wieder der Schlüssel. Bei allem. Immer wieder den Zusammenhang lesen. Was sagt der ganze Text übers Abendmahl? Und da kommt man auf einmal darauf, was der Paulus überhaupt meint. Haben Sie eine Bibel dabei? Das ist nämlich jetzt wichtig. Guck meine Frau an. Da können Sie nämlich jetzt mit nachschlagen. 1. Korinther 11, das ist ja das Abendmahlskapitel, Vers 18 bis 19. Da sagt er, das hat er schon gesagt, da mit der Chloe da, ne, im 1. Korinther 1. Und jetzt in Kapitel 11 sagt er, denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch. Das ist also der Punkt, worum es geht. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. Ja, was war denn da jetzt das Problem bei den Korinthern? Das Problem war, hört mal Leute, wenn ihr zusammenkommt und das tut, was ihr tut und wie ihr das tut, das ist ja gar nicht mehr das Mahl des Herrn. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Das will er damit sagen. Wenn ihr zusammenkommt, dann ist das nicht des Herrn Mahlessen. Weil ihr habt das überspitzt, überbordet. Ihr habt eine ganz andere verkehrte Sache daraus gemacht. Ja, was war denn die verkehrte Sache, die sie daraus gemacht haben? Einige wurden beim Abendmahl übergangen und blieben hungrig, weil die nicht so begütet waren. Andere haben sich gegessen. Und sich zum Teil sogar betrunken. Das war die Not. Die haben aus dem Abendmahl ganz eine Essorgie gemacht. Das haben die aus dem Abendmahl, und das war die Not. Das war die Spaltung, die Parteiung. Ja? 1. Korinther Kapitel 11, jetzt erklärt er das. Er erklärt das und er sagt, Kapitel 11, Vers 21 bis 23a, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes? Seht ihr, da geht es wiederum. Gemeinde, lokale Gemeinde, Kollektiv. Und beschämt die, die nichts haben. Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht, denn ich habe es von dem Herrn empfangen. Und dann redet er übers Abendmahl, wie das eingesetzt wird. Also, wer in dieser unwürdigen Art das Abendmahl nimmt, indem man damals die Korinther, das war gar kein Abendmahl mehr, sondern das war ein Festgelage, ja, da hat man reingehauen, was reinging, und die einen hatten viel und die anderen hatten gar nichts und blieben hungrig. Und dann waren schon Parteiungen da, Spaltungen. Und jetzt will Paulus sagen, wer in dieser unwürdigen Art das Abendmahl nimmt, wird schuldig an dem Leib und Blut des Christus. Warum? Weil Christus für jeden in der Gemeinde gestorben ist und keine Unterschiede macht. Und wenn ich den anderen ausgrenze, versündige ich mich an dem Herrn, der für meinen vielleicht, sagen wir mal, niedrigen Bruder genauso gestorben ist wie für den anderen. Und übrigens, da gibt es eine Stelle, Römer 14, 15, da heißt es im letzten Satz, verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Seht ihr, das ist das Argument. Mach dich nicht schuldig am Leib und Blut Jesu, das er für alle gegeben hat. Und dann sagt er weiter, denn wer, Vers 29, 1. Korinther 11, 29, bitte alle die Bibel haben, ja, denn wer unwürdig ist und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Gut, was meint er damit? In dem ganzen Kontext, Zusammenhang, es gilt zu unterscheiden, dass das Abendmahl nicht der Sättigung dient. Dass wir da kein Festgelage rausmachen können oder dürfen, ja, indem die einen sich voll essen und die anderen hungrig bleiben. Sondern dass das ein Gedächtnismahl ist an Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, bis dass er wiederkommt. Und das müssen wir unterscheiden und das haben die Korinther nicht gemacht. Und da sagt er, dann esst ihr und trinkt ihr euch, ist das unwürdig, was ihr tut, gegenüber dem, was der Herr eigentlich will. Die Gemeinschaft mit Christus verträgt sich nicht mit einem unbrüderlichen Verhalten. Das ist der Kontext vom 1. Korintherbrief, Kapitel 11, in Bezug des Abendmahls. Und darum mahnt dann der Apostel Paulus auch gegen Schluss. Jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wir hatten ja schon vorher mal gesagt, wer den Tempel Gottes, die lokale Gemeinde angreift, indem er Spaltung verursacht, der wird von Gott eventuell angegriffen. Eventuell. Und jetzt kommt wieder diese Thematik, es geht wieder um die Einheit, es geht wieder um den Leib Christi als Gemeinde, die Versammlung. Und jetzt schreibt er in Vers 30 bis 34, deshalb sind so viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil ist entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher meine Brüder, jetzt kommt's wieder. Da wissen wir genau, was er meint. Daher meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, wartet aufeinander. Einheit. Das ist es. Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt und aus dem Abendmahl so eine Orgie macht. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Es gibt Leid, stellvertretend für Gemeinde Jesu. Es gibt Leid zur Verherrlichung Gottes. Es gibt Leid, einfach weil Gott dadurch eine besondere Gnade zuteil werden lässt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Es gibt Leid aus Selbstverschulden, auch ein vielleicht ungeheiligter Lebensstil. Und es gibt Leid, oder es kann Leid geben, wenn man nicht auf die Einheit bedacht ist. Und darum führt er dann noch weiter an. Auf der einen Seite hat er gesagt, indem ihr dasselbe redet, ja, einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch sind. Und dann sagt er, dass ihr in demselben Sinn und derselben Meinung völlig zusammensteht. Ja, in demselben Sinn und derselben Meinung im Blick, wieder im Blick auf Christus, im Blick auf das Ziel. Es bedeutet nicht, dass wir alle 100% übereinstimmen müssten in unserem Denken und Reden. Aber im Blick auf das Ziel, ja. Denn 1. Korinther 2,16, wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer hat ihn unterwiesen? Wir aber haben Christi Sinn, sagt er. Das ist also das Ziel. Ja? Wenn er sagt, damit ihr denselben Sinn habt und dieselben Meinung, meint er im Blick auf Christus. Die Antwort gibt er in Kapitel 2, Vers 16. Denn wir haben Christi Sinn. Und Jesus war immer auf Liebe bedacht, immer auf Einheit bedacht, immer auf Vergebung gebracht. Natürlich hat er auch hart geredet. Natürlich hat er die, die ihn abgelehnt haben, zurechtgewiesen. Und wie? Aber er war immer auf Einheit aus. Und was der Sinn des Christus ist, das sagt er ja selber. In Matthäus 11, Vers 29, da sagt nämlich der Herr, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, von meinem Sinn, ein jeglicher sei gesinnt, wie Christus auch war, ja, Philipper 2, lernt von mir, denn ich bin, das kann man auch ohne Bibel wissen, sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt kommt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also er sagt, lernt von mir, lernt von meinem Sinn. Ja, was soll ich denn von dir lernen, Herr? Meine Sanftmut und meine Herzensdemut. Und das ist verbunden mit einer Verheißung. Wenn ihr nämlich das von mir lernt, Sanftmütigkeit und Demütigkeit, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also wie ist das mit Ihnen? Ich weiß nicht, ich habe das oft erlebt in meinem Leben. Mit sanftmütigen Menschen kommt man gerne zusammen. Also da hat man auch plötzlich das Gefühl, bei dem kann ich mich aussprechen. Da werde ich gehört, da bin ich akzeptiert, da geht es nicht immer gleich mit so. Hingegen bei aggressiven Menschen oder bei launischen Menschen oder bei egoistischen Menschen, die meidet man lieber. Ne? Da weiß man nie, lieber gar nicht erst hingehen, da kriege ich nur einen auf den Deckel. Und dann tausend Hinweise, was ich alles machen muss und was ich anders machen muss und wie und so, aber keine Hilfestellung. Lernt von mir. Ich weiß es nicht, das ist verbunden mit einer Verheißung, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich frage mich selber, ich frage Sie, bitte erlauben Sie mir diese Offenheit. Könnte es sein, dass Menschen, die nicht danach streben, nicht nach dem Sinn Christi streben, nach der Demut und Sanftmut, dass das Menschen sind, die nicht zur Ruhe kommen? Die kommen nicht zur Ruhe, bleiben unruhig. Im Dauerstress. Sie bleiben aufgewühlt und kommen selber nicht zur Ruhe und suchen daher das Problem immer woanders oder abzuschieben auf irgendwo anders. Aber das Problem haben eigentlich sie selbst. Gott bewahre mich. Uiuiui, Gott bewahre mich. Ich bin da auch schon oft gestolpert. Meinem Denken und Handeln und Reden. Letztes Beispiel oder vorletztes Beispiel. Ich mache mal Schluss hier. In unserer Gemeinde, darf ich ja ruhig mal sagen, Markus ist da, ich darf es ruhig mal sagen, weil der erwähnt das immer. Markus ist ja einer von den Ältesten unserer Gemeindeleitung. Und er sagt oft, Mensch, ich bin immer wieder erstaunt, dass wir uns so finden. Obwohl wir so verschiedene Charakter sind. Also wir sind ja... Es gibt ja 12 Älteste in unserer Gemeinde, stellen Sie mal vor. Also nicht 12 Apostel, ja, dass das keiner sagt. 12 Älteste in unserer Gemeinde. Und die, das sind ja keine Hampelmänner, das sind selbstständige Menschen, ja, zum Teil, die ein eigenes Berufsleben haben, das sind Führungskräfte und die haben Charakter, die haben Meinung, die haben auch ein Wissen und ein Überzeugtsein und so weiter und so fort. Und da gibt es verschiedene Meinungen und verschiedene Ansichten und manchmal ganz schöne Diskussionen und auch mal Streit. Aber es gibt ja auch positiven Streit. Man darf sich ja auch ruhig mal streiten. Also nicht im Bösen. Es gibt einen bösen Streiten und einen guten Streiten. Da kann man ruhig mal raus sein. Mensch, komm, komm, wieso siehst du das so und so und so weiter. Aber ich darf sagen, in der Ausrichtung auf Christus sind die wirklich einer Meinung und eines Sinnes. Und die finden sich immer wieder in dem Herrn. Gott möge es erhalten, ja? Hoffentlich wird er nicht dieses Jahr anders. Gott möge es erhalten, aber das finde ich der Sinn des Christus. Ja, okay, und dann kann auch der eine mal sagen, okay, wenn ihr als die Mehrheit das so seht, ja, dann füge ich mich dem, passe mich dem an, dann kann ich das auch mittragen. Auch obwohl ich es eigentlich etwas anders sehe. Ist ganz toll. Ist ganz toll. Letzte Geschichte. Billy Graham erzählt von zwei Diakonen, die sich zerstritten hatten wegen eines Grenzzaunes. Die waren Nachbarn. Nach einer Zeit wurde der eine von den beiden sehr unruhig, weil beide waren gläubig und er wollte unbedingt wieder Frieden schließen mit seinen Nachbarn. Und dann hat er sich vorgenommen, ich nehme jetzt meine Bibel in die Hand und dann gehe ich zu meinem Nachbarn rüber und dann sage ich ihm, John, du liest, ich bete. Wir müssen wieder Frieden miteinander haben. Und wir müssen uns wieder vertragen. Und der John ging auch darauf ein und er sagt, okay, ich lese, du betest. Aber du, tut mir leid jetzt, Mensch, ich habe meine Brille verlegt, ich weiß nicht, wo ich die finde. Und dann sagt der Jim, du komm, nimm meine Brille so lange. Ist eine Lesebrille, das wird auch klappen. Ja? Und dann nahm der die und hat gelesen und dann haben beide gebetet. Und danach gab John die Brille zurück und sagte unter Tränen, weißt du, Jim, durch deine Brille sieht der Zaun wirklich ganz anders aus. Ja. Wir sollten mal versuchen, durch die Brille des anderen zu sehen und im Frieden miteinander bleiben. Ich glaube, das ist es auch, was der Paulus da im Korintherbrief sagen will, bei all den Streitigkeiten, die es da gab. Und das wollen wir jetzt auch zeigen beim Abendmahl, dass wir verbunden sind miteinander, dass wir keine Unterschiede machen. Da dürfen wir auch beten, Herr, vergib, wo es gewesen ist. Und dann wollen wir uns freuen an seinem Leib, an sein Blut, an seine Himmelfahrt, an seine Wiederkunft. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater, wir danken dir in Jesus Christus, deinem Sohn, für die unaussprechliche Gabe und dass sie uns allen gleichwohl dient und jedem Menschen, der das glauben will und glauben kann. Du hast so viel für uns bereitet, wir müssen uns nicht hinarbeiten zu irgendetwas. Wir sind es in Christus, deinem Sohn, geworden. Hilf mir, Herr, ich bitte dich, hilf uns, das auszuleben. Es braucht immer wieder deine Gnade, Herr. Ich danke dir. Amen.